Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 23. April 2025. Die Medien nach wie vor im Banne des Papstes. Finde das hochinteressant, wie eigentlich eine von den Zeitungen immer wieder totgesagte Institution, die katholische Kirche, nun auf einmal dermaßen im Zentrum des Interesses steht. Das zeigt doch, dass zumindest die Sehnsucht nach einer, die Aufgeregtheit unserer Gegenwart übergreifenden Institution mit großen historischen Wurzeln, dass diese Sehnsucht bedeutend ist und dass eben auch die Bedeutung der katholischen Kirche viel größer ist, als man den Eindruck hätte bekommen können bei der Zeitungslektüre in den letzten Jahren. Und ich finde das ein gutes Zeichen. Es deutet an, dass eben die Verwurzelung, das Gewachsene und nicht einfach nur das Gemachte und aus dem Boden gestampfte, dass das hohe Anerkennung genießt und dass es auch ein Bedürfnis nach Substanz gibt und nach Auseinandersetzung mit Fragen, die eben über das hinausgehen, was wir tagtäglich zu bewältigen und zu meistern haben. Papst Franziskus, der es eigentlich niemandem recht machen konnte, zeitlebens, den Konservativen war er zu links und den Linken war er zu wenig links, zu wenig reformerisch, hat da die katholische Kirche dieses Bollwerk der Beständigkeit eben nicht nach den Launen der Progressiven umgestaltet, revolutioniert. Und ich habe gestern auf einer längeren Fahrt ins Tessin, hatte da noch etwas zu erledigen, mir die Autobiografie angehört von Franziskus, von Jorge Mario Bergoglio aus Flores, Buenos Aires, Argentinien. Und es war ja bekannt, die Familie Bergoglio, das sind Migranten aus Italien, nach dem Ersten Weltkrieg übergesiedelt zu bereits in Argentinien lebenden und auch sehr erfolgreich, zumindest bis zur Wirtschaftskrise, zur großen Depression, sehr erfolgreichen Verwandten. Doch was ich nicht gewusst habe, ist, dass die Bergoglios, und zwar die Vorfahren von Papst Franziskus, er war ja Jahrgang 1936, dass die in den 20er Jahren mit einem Unglücksdampfer nach Argentinien fahren wollte, nämlich mit der Principessa Mafalda. Das war sozusagen die Titanic der italienischen Flotte. Ein Luxusdampfer, der Berühmtheiten auch von Genua nach Italien gebracht hatte. Pirandello, Toscanini, andere bedeutende Namen sind mit der Geschichte der Principessa Mafalda verbunden. Doch eben 1927 im Oktober sank dieses Schiff, ist es buchstäblich auseinandergefallen vor der brasilianischen Küste mit sehr vielen Toten. Die Rede war von, habe ich etwa 300 Toten, aber es sollen noch viel mehr gewesen sein. Und die Bergoglios hatten ursprünglich ein Ticket für dieses Schiff und sind dann aber, weil sie eben ihren Hausrat nicht schnell genug loswerden konnten, nicht abgefahren, mussten ihr Ticket noch einmal zurückgeben und sind dann auf ein anderes Schiff gegangen. Es hat ihnen das Leben gerettet und Franziskus beschreibt sehr eindrücklich, wie ihn das geprägt habe. Auch seine Begegnung später dann mit argentinischen Flüchtlingslagern, mit Migranten, wie er eben aus Italien. Und das hat dann natürlich auch seinen Blick geformt auf die Flüchtlingskrise 2015, 16, 17 in Lampedusa. Auch das ist ihm ja zum Vorwurf gemacht worden. Er sei da zu migrantisch unterwegs, habe da zu große Sympathien für diese auch offenkundigen Fehlentwicklungen im Zusammenhang mit der internationalen Zuwanderung, mit der Völkerwanderung, die wir ja eigentlich beobachten konnten. Aber für mich hier auffällig und eben auch faszinierend, dass das humanitäre und soziale Engagement dieses Papstes, für das er berühmt und bekannt geworden ist, das ist eben autobiografisch beglaubigt und hat deshalb eine Echtheit. Mich persönlich hat Papst Franziskus beeindruckt als widerspenstige Stimme des Friedens in kriegerischer Zeit. Und er hat mich beeindruckt durch seinen Mut, vor allem auch den politischen Eliten im Westen, in Washington, in Brüssel, den Spiegel vorzuhalten. Nicht einfach einzustimmen in den Chor der Selbstgerechten, die mit dem Zeigefinger da auf den angeblichen Erzbösewicht im Kreml gezeigt haben, den einen zu verteufeln, um sich selber quasi heilig zu sprechen. Da hat er Widerstand geleistet, hat er den Widerspruch gebracht, hat gesagt, das sei eine falsche Analyse, er könne die Russen verstehen, dass sie das irritiert habe, die berühmte Formulierung, das Bellen der NATO an der russischen Grenze. Das waren wichtige Kontrapunkte zu dieser beklemmenden, nach wie vor beklemmenden, feindseligen Stimmung. Ja, den Krieg hat er verurteilt, zu Recht, wir alle verurteilen den Krieg. Jeder Krieg hat etwas Böses an sich, ist das Eingeständnis seines totalen Scheiterns und Versagens, zum Teil auch natürlich verbrecherischer Energien, die entfesselt werden. Aber das ist ja nichts Neues, das wissen wir ja. Und diese wohlfeile, selbstgerechte Empörung, die sich dann eben selektiv an bestimmten Gräueltaten aufschäumt, da merkt man ja, dass etwas nicht stimmt. Und da muss man darüber hinweggehen. Und Franziskus war kein Befürworter des Krieges oder der politischen Aggression, ganz im Gegenteil. Aber er hat eben den Mut gehabt, auch jenen, die sich für die Friedensbewegten hielten, denen zu sagen, halt, ihr seid Kriegstreiber, ihr seid gefährlich und ihr beschwört eine Stimmung herauf, die von der anderen Seite als bedrohlich empfunden wird. Und dieser Perspektivenwechsel, dass er den Mut dazu gehabt hat und eben auch Kraft seines Amtes, sich da nicht einfach versteckt hat in den Elfenbeintürmen, in den Palästen des Vatikans, sondern dass er da gewissermaßen in die Kampfzone eingestiegen ist, das rechne ich ihm sehr hoch an. Und ich glaube, dass er dadurch auch weltweit an Respekt gewonnen hat. Denn das große Problem, das wir haben im Westen, in der Schweiz, in Europa, auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, soweit ich das beurteilen kann, man sieht nur seine eigene Welt, man hat nur seine eigene Perspektive. Aber die Welt hat sich verändert seit 1990. Das ist eben nicht mehr eine unipolar von den Amerikanern und ihrer Weltsicht dominierten und von uns übernommenen Weltsicht, sondern es ist eine Welt, die sich vervielfältigt hat. Da gibt es jetzt eben andere Staaten mit Interessen, die Chinesen, die Inder, die Russen, die sich erholt haben. Und wir wären gut beraten, uns auf diese neue Vielfalt einzulassen und uns nicht zu verbunkern in unserer Eigensinnigkeit, in unserem Starrsinn, in unserer Selbstgerechtigkeit. Und das ist wirklich etwas sehr Interessantes, dass dieser Papst, der so sehr kritisiert wurde, übrigens auch von mir, ich habe am Anfang auch das schade gefunden, dass er für mich, aber möglicherweise ein Missverständnis, wie einer gewirkt hat, der sich dem Zeitgeist ausliefert, der mit der Mode mitgeht, der diese an die katholische Kirche herangetragenen Forderungen, ja, ihr müsst moderner, zeitgemäßer werden, der das verinnerlicht haben soll, gewissermaßen als Kontrapunkt zum früheren, zum vorherigen Papst von Benedikt, der mit großer theologischer, fast protestantischer, reformierter Akribie die Schrift wieder ins Zentrum gerückt hat, am Schluss allerdings unter dem Berg der Probleme, den es da eben auch zu bewältigen gilt, in einem Vatikan, menschlich allzu menschlich, der da irgendwie zusammengebrochen ist und dann zurücktreten musste, ganz im Unterschied zu Papst Franziskus, der, man verzeihe diesen Ausdruck, einen fulminanten Abgang gewissermaßen hingelegt hat. Ich weiß, das ist jetzt eine skandalöse Formulierung, aber es stimmt natürlich, wenn Sie sehen, wie er am Ostersonntag noch einmal vor die Gläubigen getreten ist und dann am Montag so jäh aus einem eigentlich wieder auf auferstandenen Leben hinausgerissen wurde, sozusagen aus der Mitte der Praxis, so wie er sich, wenn ich da die Nachrufe lese und etwas die Charakterbilder, so wie er sich vermutlich auch selber verstanden hat. Aber eben, da ist, bin auch ich vielleicht einem Missverständnis, einem Irrtum aufgesessen, denn dieser Papst war wichtig, er war bedeutsam, er war mutig und er hat gezeigt, was das eben ist, wenn ein Vatikan, eine kirchliche Institution, eine die kirchliche Institution schlechthin, als Außenstehender muss man mir nachsehen, wenn ich da nicht immer die richtigen Worte auf Anhieb treffe, eine Institution, die eben wirklich Jahrtausende alt zurückgeht, die errichtet wurde auf einer bluttriefenden Arena der Nerozeit. Und ausgerechnet dort, wo so viele Christen ihr Martyrium durchlebt haben, natürlich bezeichnenderweise dort, aus dieser Zeit heraus kommt die Institution des Vatikans, der katholischen Kirche, und sie reicht eben bis in die Gegenwart hinein und hat eine wichtige Funktion. Und aus meiner Sicht ist eben die Funktion der Kirche eine widerspenstige, eine oppositionelle, eine zuweilen auch revolutionäre Kraft. Das hat man ja Franziskus auch vorgeworfen. Er sei gewissermaßen als Südamerikaner ein halber Befreiungstheologe. Das mag ja stimmen, aber hier hat natürlich auch die Botschaft der Bibel, soweit ich sie verstanden habe, dass eben Jesus Christus bei den Ärmsten, bei den Verfolgten, bei den Ausgestoßenen war, hat eben auch wieder eine Dringlichkeit bekommen. Kurzum, dieser viel geschmähte, auch viel kritisierte Mann, vor allem in intellektuellen, in konservativen intellektuellen Kreisen, zuletzt dann aber auch in linken intellektuellen Kreisen, der hat vielleicht diese Urfunktion, die Bedeutung, den Auftrag der Kirche wieder zurück ins Bewusstsein gerückt, eben eine Gegenkraft, etwas Gegenläufiges zu sein, zu diesem gefräßigen, alles in sich hineinfressenden Zeitgeist, zu diesem Progressivismus der Grenzenlosigkeit, der Transzendenz, dass man alles vermischt, dass man alles durcheinanderwirbelt, dass man keine Grenzen eben mehr akzeptieren möchte, die Vergötterung des Gemachten, des Materiellen, des Egozentrischen, dieser dem Menschen eingebaute Narzissmus, der ja auch wichtig ist fürs Überleben, da hat er dagegen gehalten, weniger durch große Worte, aber durch gezielte Interventionen. Und dafür wird er zumindest in meiner Erinnerung einen Ehrenplatz behalten. Nun natürlich die Frage, wie geht's da weiter, was kommt? Und wir sind gespannt, es werden jetzt da einige favorisierte Namen durchgegeben. Aber vielleicht wäre es an der Zeit, einen Papst aus Asien oder Afrika einmal zu berufen, denn dort hat ja das Christentum, das katholische Christentum, sehr große Wachstumsraten, ist es auf dem Vormarsch, in Europa selber eher etwas auf dem Rückzug, zumindest an der Oberfläche. Aber eben, wenn man jetzt die Berichterstattung sieht und mal davon ausgeht, das ist jetzt nicht einfach nur eine Frühlingslochzeit gewissermaßen, aus Ermangelung anderer Themen stemmt man jetzt etwas fast überproportional nach oben. Nein, ich glaube, es ist interessant, ich glaube, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, und vielleicht hat man auch im Vatikan gemerkt, dass eben diese Institution eine ganz große Bedeutung hat und dass viele Leute, auch nicht Katholiken, irgendwie auf den Vatikan hoffen und sagen, bringt wieder einen Papst, der den Mut hat, da diesen Wahnsinnigen in der Politik, diesen Kriegsgurgeln und Kriegstreibern, diesen verrückten, auch korrupten Politikern entgegenzutreten und dieser ganzen Selbstherrlichkeit, dieser Arroganz, dieser Überheblichkeit etwas entgegenzutreten. Zu halten, Abschied nehmen von Franziskus, das große Thema. Ich habe darüber gesprochen, dass die Schweiz sich in der Auseinandersetzung jetzt mit diesen Weltkonflikten da zwischen Amerika und China, zwischen diesem zollkriegerischen Ausschweifungen, dass die Schweiz sich da vor allem unabhängig und weltoffen verhalten muss, die offizielle Schweiz, neutral natürlich auch. Und das ist jetzt interessant, ich lese heute Morgen, dass die EU den Chinesen da die kalte Schulter zeigt, also hochnäsig offenbar etwas rüberkommt, zumindest in der Darstellung unserer Zeitungen heute Morgen. Also die EU, die sich eben da irgendwo auf diesem Hochsitz, in dieser Überheblichkeit zusehends einbunkert, man sich einbildet in Brüssel, man habe es eben nicht nötig, man sei der Nabel der Welt und jetzt eben auch China, Amerika, wir sind da die Größten, eine ganz gefährliche Entwicklung und da sollte die Schweiz Abstand halten. Obwohl gerade in Bern bei uns die Politiker jetzt wieder Aufwind und Oberwasser haben, die der Schweiz genau das Gegenteil predigen, die uns da hineinziehen wollen in diese Eurokratensoße, da in diesen formlosen Brei und in dieses zunehmend auch aggressive sich aufblustern da. Ist ja interessant, dass eben die Inkompetenz und die Arroganz sozusagen korrelieren, zusammenhängen. Je größer die Inkompetenz, desto größer die Arroganz. Vielleicht muss es auch so sein, weil sonst merkt man ja, wie inkompetent man ist. Das wäre mal ein Thema für sich, um es etwas zu vertiefen. Er wollte reden, sie wollen poltern. Zurückgetretener WEF-Gründer Klaus Schwab hatte gegen Hardliner schweren Stand. Ja, Klaus Schwab, der Mann aus Augsburg, ursprünglich in der Schweiz groß geworden, in den Vereinigten Staaten ausgebildet, ein Brückenbauer zwischen Amerika und Europa, immer beseelt von dem Wunsch, das vereinigte Europa groß zu machen und den Dialog zu fördern zwischen der Politik, der Wirtschaft, den Intellektuellen und der Kultur. Und er hat da, egal was man von diesem WEF halten mag, er hat einfach dieses World Economic Forum über 54 Jahre hingestemmt und er hat das irgendwie fertiggebracht, dass die mächtigsten und reichsten Leute der Welt das Gefühl hatten, sie müssten an dieses WEF. Und zwar auch WEF-Kritiker sind da zunehmend gekommen. Aber die Größe und Tragik des Klaus Schwab liegen natürlich auch ziemlich nahe beieinander, weil in den letzten Jahren ist ein Misstrauen entstanden gegenüber diesen Überflieger-Institutionen. Allerdings muss man sehen, dass eben ein Klaus Schwab noch aus einer Zeit gekommen ist, als in Europa der Hypernationalismus tobte und man eben gewissermaßen das Völkische an die Spitze der Glaubensskala stellte. Das war sozusagen die Woke-Religion der damaligen Zeit, dieser Ideologismus, dieses auch völlig übertriebene und überschießende, ja, Nationalismus als Ersatzreligion. Und gegen diese Selbsteinbunkerung, gegen diese Selbsteinkerkerung hat er sich gewandt und dies vor allem auch aus dem Gedanken heraus, dass Europa aufpassen muss, dass es gegenüber Amerika nicht am Boden verliert. Und deshalb hat das Internationale, auch aus den 60er Jahren kommende, das technokratische Top-Down-Gefühl, dass man mit Intellektuellen zusammen und klugen Leuten die Gesellschaft steuern kann. So nach dem Kennedy-Modell, the best and the brightest. Und Präsident Kennedy hatte ja tatsächlich hochintelligente Leute in seiner Regierung, die dann allerdings das Dümmste machten, nämlich den Vietnamkrieg. Und damals hat man schon in den 60er Jahren gemerkt, dass dieser Technokratismus, den ja der Klaus Schwab durchaus auch selbstkritisch, das würde ich ihm attestieren, bis zu einem gewissen Grad verkörperte, dass dieser Technokratismus sich eigentlich dann zusehends überlebte. Und zuletzt vor allem natürlich auch durch die Covid-Pandemie sich da sehr stark der Kritik ausgesetzt sah. Und dann wurde das WEF gleichsam zur Verkörperung all dessen, was falsch läuft auf dieser Welt, dass dort ein paar Abgehobene hinter geschlossenen Türen die Strippenzieher und Mabuses, dass sie da das Weltgeschehen lenken mit ihren seelenlosen Legionen der Young Global Leaders, die ja immer dann auch überschätzt wurden. Das ist ja auch interessant. Also die Geschichte des WEF ist die Geschichte einer großartigen Leistung, einer Errungenschaft, aber auch einer gewissen Überschätzung, die damit einhergegangen ist. Maß und Mitte zu finden, ist bei allem ja nicht ganz einfach. Auf jeden Fall sehen wir jetzt an diesem Rücktritt, ich habe den gestern nur in der internationalen Ausgabe erwähnt, sehen wir natürlich auch irgendwo eine atmosphärische Veränderung, dass eben dieser ganze Denkansatz, dass da, wenn die klügsten Leute in einem Raum zusammenkommen, dass dann die Welt gerettet werden kann, das ist eben eine überzogene. Es schadet nie, wenn die Leute miteinander reden. Aber mit diesem Anspruch hat das eben nie funktioniert und das ist immer deutlicher geworden, zumal die Leute natürlich jetzt auch akuter und bewusster reagieren auf diese Überfliegerpolitik. Sozusagen könnte ein unfreiwilliges Verdienst des World Economic Forum auch darin liegen, dass es die Menschen sensibilisiert hat für die Probleme solcher abgehobener Institutionen. Und auch da wird es jetzt sehr interessant sein, wie dieses Forum sich erneuert, wie es eben auch den Kontakt findet zu dem, was hier im Blick als das neue internationale Poltern beschrieben wird. Ungeachtet all dessen, die reine Polemik gegen den Klaus Schwab, die es ja auch gab, die verkennt natürlich schon die Leistung. Das musst du zuerst einmal hinstimmen, was sie da gemacht haben. Auch die vielen idealistischen Mitarbeiter. Nein, man muss auch da die positiven Aspekte zu sehen bereit sein. Ein weiterer Tod, ein Prominenter ist von uns gegangen, der Zürcher Germanist Peter von Matt, im Alter von 87 Jahren gestorben. Peter von Matt, der Star-Germanist der Schweiz, hochgeschätzt auch in Deutschland, von keinem geringeren als dem eminenten Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Und Peter von Matt, ein sehr auch elegant schreibender Intellektueller, dem es immer auch darum ging, Wirkung zu erzielen, sehr viele unterschiedlich denkende Zürcher Studenten inspiriert hat. Eine große Leistung von ihm, dass er da eine weite Schule von, aber eben nicht eng geführten, sozusagen stalinistisch konditionierten Anhängern geschaffen hat, sondern eine Gruppe von wirklich unterschiedlich kalibrierten Persönlichkeiten, die alle auf ihre Art von diesem Lehrer inspiriert worden sind. Und das ist ihm hoch anzurechnen. Auch die Begeisterung, mit der er seine Thesen vertreten konnte. Er kam aus der konservativen Innerschweiz als Katholik ins protestantische Zürich, musste sich hier vielleicht in einem Akt der Überanpassung, der Überassimilation immer auch etwas sozusagen mit den atmosphärischen Begleitumständen an Freunden und dort entsprechend sich ausrichten. Aber er hat, und das muss man ihm auch zugutehalten, immer wieder mit brillant formulierten Essays Stellung genommen zu wichtigen Debatten. Er war natürlich ein Verfechter des Internationalismus. Er hat natürlich diese patriotische, konservative Schweiz kritisiert. Er hat sich positioniert als eben als progressiver oder sagen wir mal konservativ-progressiver Innerschweizer mit den Sehnsüchten, die seinem Milieu eigen sind, natürlich auch die Europäische Union, die als auch, würde ich doch sagen, moralisch höherstehende Ordnung immer wieder dargestellt hat. Wir hatten einmal einen recht kritischen Artikel von einem seiner ehemaligen Schüler, Urs-Paul Engeler, Zeitgeists schönes Echo. Ja, er war schon auch etwas die resonierende Begleitmusik des Zeitgeists und nicht der Widerstandskämpfer, als der er sich vielleicht auch etwas manchmal inszeniert hat. Aber er musste ja auch in einer staatlichen, kantonalen Institution überleben als Professor. Aber ungeachtet all dessen, er ist eine Persönlichkeit gewesen, der Peter von Matt, der mit eindrucksvollen Mitteln Aufmerksamkeit erregen konnte, Diskussionen auslösen konnte und dies auf eine kluge und eben inspirierende Art und Weise. Deshalb erinnert man sich auch an ihn mit Freude, aber eben auch mit Wehmut, weil er fehlt. Dann der schweizerische Bundesanwalt Stefan Blättler ist besorgt über Trumps Kurs. Darauf hat die Welt jetzt gewartet, dass der schweizerische Bundesanwalt sich da auch noch äußert. Brüssel reagiert kühl auf Chinas Charmoffensive. Umso weltoffener und charmanter muss die Schweiz jetzt aufbrechen in diesem vernagelten Problemhaufen da der internationalen Politik, möglichst über den Fronten neutral zu manövrieren. Die Schweiz am ESC, es ist kompliziert. Ein ganzseitiger Aufsatz über diesen European Song Contest. Also das ist für mich auch etwas vom Überflüssigsten, was es gibt. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, so alt bin ich schon, siegten ABBA mit Waterloo. Aber heute ist das ja, ja, was ist das? Das Wort Zirkus wäre eigentlich eine Beleidigung für den Zirkus. Nein, das ist auch so ein Spiegelbild des Zeitgeists der Beliebigkeit. Aber vielleicht bin ich da jetzt auch schon zu weit weg, um mir ein qualifiziertes Urteil zu bilden. Aber wenn ich da in mich hineinhorche, dann ist das Interesse nicht allzu groß, mich zu tief mit dem auseinanderzusetzen, dass sich jetzt da die Schweiz dermaßen bemüht hat, das unbedingt ausrichten zu können. Zeitgeist. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz fürs Erste. Die schnellsten 25 Minuten Ihres heutigen Tages und jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Wir sind gespannt und ich freue mich, wenn Sie auch dann dabei sind. Bis gleich.